Ja, keine Angst, diese Bücher hier, die werde ich jetzt nicht aufschlagen und vorlesen. Das ist einfach nur die Buchstütze. Ja, kennt ihr das? Ihr wollt die aktuellen Nachrichten im Radio anhören. Es kommt der bekannte Jingle mit der Zeitansage, es ist 10.30 Uhr und dem Namen des Senders, die Nachrichten auf Radio Primaton. Und dann hört ihr die Stimme des Sprechers oder der Sprecherin. Und das Erste, was gesagt wird, ist: Ich bin Frank Chesney. Aha, coole Nachricht. Ich wollte schon immer mal wissen, wem diese Stimme gehört. Jetzt weiß ich's. Danke für die Info. Irgendwann kam dieser Trend so auf. Der Moderator stellte sich überall mit "Ich bin" vor. Inzwischen ist das wohl schon wieder rückläufig. Bei der Tagesschau oder bei ZDF heute muss niemand mehr selbst sich vorstellen, das macht dann eine Stimme aus dem Hintergrund. Ich bin. Wer bin ich denn eigentlich? Bin ich der Name, den ich von meinen Eltern habe? Oder bin ich das Gesicht, was ich im Spiegel sehe? Oder bin ich der, der so gesehen wird, wie die anderen ihn sehen sollen? Heute geht es um Identität. Soziologen sind Leute, die sich wissenschaftlich mit der Gesellschaft befassen. Sie teilen die Menschen gerne in gesellschaftliche Gruppen ein. Entscheidend wäre also aus soziologischer Sicht zum Beispiel, zu welcher Schicht du gehörst. Also wir kennen das ja von irgendwelchen Umfragen, da muss man einen Bildungsabschluss angeben, dann wird immer nach dem Alter gefragt und natürlich nach dem Einkommen. Wir lassen uns von solchen Zuordnungen schnell festlegen. Aber mal ehrlich, was hat es denn mit mir heute zu tun, wenn ich vielleicht mit 14 Jahren nicht so erfolgreich in der Schule war und nicht alles erreicht habe, was ich hätte erreichen können? Oder bin ich vielleicht weniger wert, weil in meiner Branche, in der ich nun mal arbeite, weniger bezahlt wird als in anderen? Die Soziologen haben sogar noch mehr im Angebot. Zum Beispiel, zu welcher Generation du gehörst. Diese Einteilung, die geht ganz einfach nach dem Geburtsjahr. Also ich zum Beispiel bin ein Boomer. Das wusste ich lange Zeit gar nicht. Aber mein Sohn hat mich freundlich darauf hingewiesen, als mein 60. Geburtstag in Sichtweite kam. Boomer, das kommt von Babyboom. Und tatsächlich war mein Jahrgang und Bernds Jahrgang der geburtenstärkste Jahrgang nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Jetzt könnte man sagen, das ist doch wurscht, ob jemand 1964 oder 1984 geboren ist. Das hat auch nichts damit zu tun, wer man ist. Nein, es ist nicht egal. Denn nur wir Boomer wissen, was richtig gute Musik ist. Nämlich die Musik der 70er. Und nur wir Boomer wissen, also wir Boomer-Jungs wissen, was beim Telefonieren mit der Freundin der Mondscheintarif war. Ich verkneife mir das jetzt, das zu vertiefen. Die aktuelle Generation der jungen Erwachsenen und Jugendlichen ist Gen Z oder Zoomer. Hier ist vieles schon ganz anders. Viele sind mit dem eigenen iPhone oder Smartphone wie verwachsen. Alles, was man wissen muss, lässt sich in Sekundenbruchteilen aus dem Netz abrufen. Und geflirtet oder gestritten oder auch gemobbt wird im virtuellen Bereich. Individualität ist sehr wichtig bei Gen Z, genauso wie Wokeness. Und was kommt als Nächstes? Es ist die Generation Alpha mit dem Geburtsjahr ab 2010. Geprägt erstmal durch den Lockdown oder durch die viel weitergehenden Möglichkeiten der digitalen Welt oder durch politische Umbrüche oder auch durch die nach allen Seiten offene eigene Identität. Auch in der Frage nach der eigenen Geschlechtszugehörigkeit. Und wenn ich als Jugendlicher, und ich weiß, wovon ich rede als Lehrer, wenn ich als Jugendlicher erst einmal kritisch überprüfen muss, ob ich tatsächlich männlich oder weiblich bin oder vielleicht doch eher non-binär, dann fängt der Boden unter meinen Füßen gefährlich zu schwanken an. Wo sich doch sowieso alles so schnell, so rasend schnell verändert, wenn man 13 Jahre ist, wenn man 15 ist, wenn man 17 ist. Die Beziehungen, die Gefühle, die Haarfarbe, die Klamotten, der Körper. Hilfe, wer bin ich? Wenn wir ein bisschen in die Geschichten der Bibel lesen, dann stellen wir fest, da gibt es viele Männer und Frauen, deren Biografie und deren Identität von Krisen geprägt ist. Nehmen wir zum Beispiel mal Mose. Mose wird in Ägypten geboren, aber er gehört zu einer ethnischen Minderheit, den Hebräern. Diese Israeliten, die vor etlichen Generationen als willkommene Experten für Viehwirtschaft und Viehzucht ins Land Ägypten kamen, und zwar ins wasserreiche Nildelta, die sind mittlerweile zu Zwangsarbeitern degradiert. Ihre Hauptaufgabe ist jetzt, Ziegel für den Städtebau herzustellen. So wird es im Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, beschrieben. Und wir lesen dort, dass Mose einerseits zu so einer hebräischen Zwangsarbeiterfamilie gehörte, andererseits unwahrscheinlich privilegiert war. Nämlich als Israelit geboren, vom Genozid bedroht, in einem wasserdichten Körbchen auf dem Nil ausgesetzt, schließlich von einer Tochter des Pharao gefunden und als Geschenk des Nils akzeptiert und adoptiert. Und Mose wächst als Teil der Elite Ägyptens auf. Nichts dürfte ihn von den anderen Mitgliedern des Pharaonenhofs unterschieden haben. Bestimmt ist er auch äußerlich nach ägyptischem Standard gekleidet und rasiert, und bestimmt spricht er die Sprache Ägyptens akzentfrei. Er erhält die vorgesehene Schulbildung, und wie alle dürfte er auch an den religiösen und zeremoniellen Gebräuchen teilgenommen haben. So könnte man sich das zumindest vorstellen, auch wenn das nicht im Einzelnen im Buch Exodus drinsteht. Wann und von wem Mose erfährt, dass er in Wirklichkeit ein Israelit ist, wird uns in der Bibel nicht mitgeteilt. Ich zitiere mal im Zweiten hinaus und schaute ihnen bei ihren Lastarbeiten zu. Und dann passiert es. Mose war Zeuge der brutalen Misshandlung eines Hebräers durch einen ägyptischen Aufseher. Voller Wut verfolgt Mose ihn und tötet ihn. Und nicht nur das, wie in einem Tatort verbuddelt er die Leiche im Sand. Mose wird zum Mörder. Doch es gab Augenzeugen, in Windeseile spricht sich herum, was geschehen ist. Mose soll verhaftet werden, nun bleibt ihm nur noch eine Option. Er muss sich dem Zugriff der ägyptischen Behörden entziehen, er muss ins Ausland. Mose flieht in Richtung Osten über die Halbinsel Sinai bis ins sogenannte Land Midian, was so in etwa die Grenzregion zwischen Sinai-Halbinsel, Jordantal und dem gebirgigen Jordanien ist. Die Midianiter, die dort leben, waren mit den Israeliten verwandt. Abraham galt als gemeinsamer Vorfahre. Sie hatten den Lebensstil als Viehhirten, die von Weideplatz zu Weideplatz ziehen. Und der ägyptische Flüchtling Mose wird vom Priester Jitro aufgenommen. Er bekommt einen Platz in seiner Familie, er lernt mit Ziegen und Schafen umzugehen und er erhält eine Aufgabe als Hirte. So, stellen wir uns mal für einen Moment vor. Wir würden Mose in dieser Phase seines Lebens sehen. Wie er an einem Abend bei seiner Schafherde dasitzt, wie er sieht, wie die Sonne im Westen untergeht und die Berggipfel im Osten sich rosarot färben. Stellen wir uns vor, es kommen ihm jetzt Gedanken über sein Leben in den Sinn. Wer bin ich eigentlich? Bin ich ein Viehhirte oder bin ich ein Mitglied der ägyptischen Königsfamilie? Oder bin ich nicht auch ein Hebräer? Habe ich nicht noch eine Mutter und einen Bruder und eine Schwester bei den Israeliten dort in Unterägypten? Gott, wer bin ich? Wenn wir die Möglichkeit hätten, über Zeit und Raum hinweg zu Mose zu sprechen, genau zu diesem Zeitpunkt, dann würden wir vielleicht sagen, aber Mose, du bist doch der von Gott erwählte Retter deines Volkes. Du hast doch mit deinem Stab auf das Wasser des Schilfmeeres geschlagen. Und das Wasser hat sich geteilt und eine Rettungsgasse gebildet für das Volk Israel. Ja, du warst doch derjenige, der in der Wüste gebetet hat, als alle Angst hatten zu verdursten und zu verhungern. Und Gott hat das Volk Israel immer wieder gerettet, auf dein Gebet hin. Und du bist doch derjenige, der auf dem Berg Sinai die Gegenwart Gottes erlebt und seine Gebote empfangen hat. Und da fragst du, wer bin ich? Merkt es? Es gibt zwei Wege, die Frage nach der eigenen Identität anzugehen. Entweder blicke ich zurück und frage mich, wie bin ich so geworden, wie ich jetzt bin? Was macht mich als Person aus? Was macht mich unverwechselbar? Was hat mich geprägt? Was löst bei mir Gefühle aus? Positive oder negative? Und was sind die tiefsten Sehnsüchte in mir? Also dieser Blick zurück, der ist schon manchmal ganz schön wichtig. Ja? Rudi hat in der Moderation auch ein bisschen zurückgeblickt, ne, auf die Kindheit. Und das machen wir alle. Wir gucken uns alte Fotos an. Wir sprechen vielleicht mit den eigenen Geschwistern über damals und so weiter. Oder wenn ich mit irgendwas nicht zurechtkomme, dann gibt es auch die Möglichkeit, in einer Therapie ein paar Schritte zurückzugehen und dann etwas über mich zu lernen. Ist alles gut. Aber da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Nämlich, ich blicke auf Gott und frage Gott, wie siehst du mich? Was hat mein Leben vor dir für einen Sinn? Sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht so etwas wie eine Vorbereitung auf das, was du mit mir noch vorhast? Und wird sich die Frage, wer bin ich, vielleicht noch auf eine ganz unerwartete Art und Weise beantworten? Als ich 11 Jahre alt war, hatte ich ein einschneidendes Erlebnis. Eine Begegnung, die bei mir eine Kehrtwende bewirkte und mich bis heute prägt. Es war auf einer christlichen Freizeitwoche für Kinder im Schwarzwald. Ich war das erste Mal für eine ganze Woche getrennt von meinen Eltern. Immerhin war mein Bruder auch dabei. Und ich habe gelernt, wie sich Heimweh anfühlt. Und wie die allermeisten der etwa 50 Kinder dort hatte ich auch einen christlich-freikirchlichen Hintergrund. Ich kannte wirklich alle wesentlichen Bibelgeschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament. Ich hätte sie ohne Probleme nacherzählen können. Und ich sang gerne und kräftig die Kinderlieder mit und wusste, wie man betet. Ich habe mit großem Interesse den spannenden Geschichten zugehört, die unser Freizeitleiter jeden Abend erzählt hat. Geschichten, die davon handelten, wie Frauen und Männer aus unserer Zeit Gott persönlich erlebt haben. Hilfe in der Not, Bewahrung in Gefahr, Antworten auf Gebete, Hinweise bei wichtigen Entscheidungen. Ja, unser Freizeitleiter hat ein ganz besonderes Talent, Kinder anzusprechen, und das war bestimmt die Lebensaufgabe, die Gott ihm gegeben hatte. Und am zweiten oder dritten Abend sitze ich auf meinem Stuhl und höre wie immer aufmerksam den spannenden Geschichten zu, und plötzlich spüre ich, dass mich jemand ansieht. Und zwar ungefähr von schräg oben, ungefähr von da, das weiß ich noch. Und ich höre in mir drin den Satz: Frank, ich sehe dich dort auf deinem Stuhl. Und in Verbindung damit stellt sich ein aufregendes Gefühl ein, eine Art von Erschrecken, aber auch Feierlichkeit. Kann es denn sein, dass Gott der Bibel, mich persönlich sieht und meinen Namen kennt? Ich habe es auf meinem Stuhl kaum mehr ausgehalten und bin dann nach dem Abendprogramm zu Onkel Werner, so nannten wir den Freizeitleiter, gegangen. Ich habe ihm gesagt, dass ich auch ein Kind Gottes werden möchte. Ja, ein Kind Gottes? War ich das denn nicht schon längst? Sind wir nicht alle von Geburt an Kinder Gottes? Wenn du an Gott glaubst, weißt du, wir sind alle Gottes Geschöpfe, ganz klar. Oder allgemeiner gefasst, wir sind Menschen. Wir haben alle eine Menschenwürde. Auf der ersten Seite der Bibel heißt es sogar, und Gott erschuf den Menschen zu seinem Bilde. Also was unterscheidet dann ein Kind Gottes von dem Ebenbild Gottes? Es ist die Beziehung. Ich habe gespürt, dass Gott nicht nur vor langer Zeit zu Personen der Bibel eine Beziehung aufgebaut hat, zu Abraham, Sarah, Mose, Aaron, Miriam, Maria, Josef, sondern dass er in diesem Moment mich anschaut. Warum auch immer. Anscheinend hatte Gott mich wahrgenommen und ich habe reagiert, indem ich im Gebet gesagt habe, ich möchte auch diese Beziehung mit dir haben. Und dann wusste ich auf einmal, nun bin ich ein Kind Gottes. Und am nächsten Tag wusste ich es immer noch. Und am übernächsten Tag wusste ich es immer noch. Und so weiter, bis heute. Und aus dem ersten Erschrecken und dann feierlichen Moment wird eine Freude, dass Gott mich wahrnimmt und mich einlädt, sein Kind zu sein. Ich lade dich jetzt ein, Gott ebenfalls eine Antwort zu geben. Wenn du eine Bibel ziemlich genau in der Mitte aufschlägst, landest du im Buch der Psalmen. Und der Psalm 139 ist der Psalm, der über deine Mitte spricht. Ja? Also Mitte der Bibel, Mitte der Psalmen, deine Mitte. Über deine Identität. Und diese Identität, diese Frage, wer bin ich, wird beantwortet in der Gegenwart Gottes. Ich möchte deshalb jetzt die ersten 16 Verse dieses Psalms gemeinsam mit euch laut beten. Mal ganz ohne Beamer, sondern einfach nur, indem ich es vortrage, vorlese und ihr es mal nachsprecht. Und wenn du dich jetzt traust mitzubeten, kannst du dir sicher sein, dass Gott dieses Gebet von dir hört. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich warte noch, bis sich alles wieder hingesetzt hat. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich denn gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken, und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde unten in der Erde, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wow, so sieht Gott dich. Eines Tages ist Mose mit seinen Herdentieren unterwegs im Süden der Sinai-Halbinsel am Berg Horeb. Und im zweiten Buch Mose heißt es, dort erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernden Flamme, die aus dem Dornbusch herausschlug. 2. Mose 3, 2. Mose erkennt, dass der Dornbusch offensichtlich brennt, jedoch nicht verbrennt und nähert sich diesem Naturphänomen. Plötzlich hört er eine Stimme aus der Richtung dieses brennenden Strauchs. Mose, Mose, hier bin ich, erwiderte dieser. Komm nicht näher, ruft die Stimme. Zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. 2. Mose 3, 4 bis 5. Bitte die Schuhe ausziehen. Das wäre so ungefähr das Letzte, was ich erwartet hätte, wenn eine Begegnung mit Gott unmittelbar bevorsteht. Das kenne ich eher von Leuten, die noch nicht so lange in ihrer Wohnung wohnen und um ihren guten Fußboden besorgt sind oder einen Teppichboden haben. Aber hier, mitten in der Steppe am Fuß des Berges Horeb, Menschen aus dem arabischen Kulturkreis würden diese Bibelstelle sofort verstehen. Ihnen ist klar, mit deinen Schuhen trittst du auf deinem Weg auf allerlei Unreines, spitze Steine, Staub, Dornen, aber auch Tierkot, lebende oder tote Insekten. Da machen Schuhe schon Sinn. Und wenn man jemanden besucht oder eine Moschee betritt, zieht man eben seine Schuhe vorher aus. Eine Frage des Respekts. Es kann eine gute Erfahrung sein, ganz bewusst einen Weg barfuß zu gehen. Im Schwimmbad oder am Strand machen wir das sowieso. Warum nicht auch mal auf einem Feldweg oder über eine Wiese? Das lässt dich spüren, du bist ein Teil der Schöpfung. Du selbst bist von Gott geschaffen. Und mit deinen bloßen Füßen berührst du das, was Gott geschaffen hat. Du bist ein Teil der Natur. Und so steht Mose nun barfuß vor dem brennenden Dornbusch. In der Gegenwart Gottes, wie Adam und Eva im Garten Eden. Ihm wird klar, ich berühre den Boden, den Gott selbst berührt hat. Es ist heiliger Boden. Hier steht ein Mensch unmittelbar im Kraftfeld Gottes. Ja, Gott ist Kraft. Gottes Energie. Das zeigt der auf übernatürliche Weise brennende Dornbusch an. Aber Gott ist auch Person. Mose hört eine Stimme, die ihn beim Namen ruft. Gott möchte ein Gespräch mit ihm beginnen, so wie er es vor vielen hundert Jahren mit Abraham getan hat. Gott will mit Mose in eine persönliche Beziehung kommen. Was will denn Gott von ihm? Das erste ist, er stellt sich vor, ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das muss für Mose ein Erschrecken gewesen sein, welches ihn durchfuhr. Denn auch wenn er von dem Gott Israel bereits gehört hatte und vielleicht waren ihm einige Geschichten bekannt, die man über ihn erzählte, so war es doch kaum vorstellbar, diesem Gott selbst zu begegnen und ihn reden zu hören. Ja, wenn Gott sich als der Ich Bin vorstellt, das ist die Übersetzung des hebräischen Yahweh, dann bedeutet das, ich bin, ich war und ich werde sein. Ich bin der eine Gott, der Ewige, durch dessen Wort die Materie entstanden ist und sich in rasender Geschwindigkeit ausgebreitet hat, wodurch die Zeit und der Kosmos entstanden. Ich bin der Gott, der das Sonnensystem so perfekt eingerichtet hat, dass ihr auf dem Planeten Erde überhaupt leben könnt. Wenn Gott sich bei der Begegnung also als der Ich Bin vorstellt, dann heißt es auch, ich bin der Gott, der vor Jahrtausenden und Jahrhunderten schon deinen Vorfahren begegnet ist, wovon du in Erzählungen gehört hast. Und diese Begegnung verändert dein ganzes Leben. Deine Frage, wer bin ich eigentlich, wird heute beantwortet. Ich bin der, der dem ewigen Gott, dem Schöpfer, begegnet ist. Ich bin der, den Gott sieht. Ich denke, die allermeisten von uns haben sich ja schon mal eine Zirkusvorführung gesehen. Ja, wir hatten ja vorhin auch so eine kleine Zirkusvorführung hier. Aber so das Spannendste und ich finde auch Brutalste im Zirkus ist für mich zumindest eine Trapeznummer. Die bekannteste Nummer nennt sich Fliegendes Trapez. Zwei Artisten schwingen synchron aufeinander zu. Wenn dann der richtige Moment gekommen ist, lässt der Flieger sein Trapez los, während der Fänger mit den Knien in dem anderen Trapez hängt und den Flieger im richtigen Moment an den Armen ergreift und nur dadurch vor dem tödlichen Absturz bewahrt. Wer hätte von uns den Mut, dabei mitzumachen? Ich vermute keiner. Und doch funktioniert es. Dieses eingespielte Akrobatenteam zeigt Abend für Abend dem staunenden Publikum den Beweis, dass bei höchster Präzision und sehr gutem Trainingszustand der menschliche Körper für einen kurzen Moment frei durch die Luft fliegen kann, ohne abzustürzen. Unser Leben gleicht den Bewegungen dieses Trapezkünstlers. Es geht hin und her. Auf und ab. Vielleicht hast du dir als junger Mensch Lebensziele gesetzt. Das und das und das wolltest du erreichen. Und dann merkst du, es geht doch nicht so glatt, wie du dir das gedacht hast. Verwirrung angesichts der vielen Möglichkeiten, Enttäuschung in deinen Beziehungen, Überforderung im Bereich der Ausbildung und des Berufs, körperliche Einschränkungen, Krankheit, Reue über getroffene Fehlentscheidungen, Frust über die anderen, die es besser gemacht haben als du, Versagensängste, Niedergeschlagenheit, Einsamkeit, Erschöpfung, Abwärtsbewegung. Und dann schwingt das Trapez vielleicht wieder aufwärts. Du bist neu verliebt, du findest eine Tätigkeit, die besser zu dir passt, du ziehst um, dahin, wo es schöner ist, und so schwingst du in deinem Leben hin und her und bleibst doch irgendwie gefangen in den altbekannten Mustern. Ab und zu hattest du schon das Gefühl, da ruft jemand nach mir, jemand, der mich wirklich durch und durch kennt, einer, der mich auf meinem Lebensweg begleiten und durchtragen will. Mal ist er mir ganz nahe, dann scheint er wieder weit weg, wie der auf dem anderen Trapez. Es ist Gott, der Fänger, der dich auffangen möchte und der deinem Leben einen neuen Kurs geben will. Was musst du tun, um Gott zu begegnen? Dem Gott, der sich dem Mose vorgestellt hat, als der Ich Bin. Alles, was du tun musst, ist loslassen, wenn er dich ruft. Verlass das Hin und Her, lass los und du wirst fliegen. Und dann landest du in Gottes Armen und vertraust dich ihm an. Gottes Arme sind stark genug, dich zu halten. Er trägt dich über die Abgründe des Lebens. Jesus Christus kam als der Sohn Gottes zur Welt, um dir zu begegnen. Er hat die Blinden, die Gelähmten, die Aussätzigen geheilt, um dir zu zeigen, ich nehme dich an und ich mache dich gesund. Ich möchte mit uns hier am Abschluss kurz beten. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, zeig jedem Einzelnen, dass du ihm nahe bist, auch da, wo Blindheit, Einschränkung, Behinderung da ist, dass trotzdem jeder angenommen ist. Und Jesus Christus wurde gedemütigt, gefoltert und umgebracht, um dir zu zeigen, alle Verletzungen und Demütigungen in deinem Leben habe ich mit dir erlitten, sagt Jesus. Herr Jesus, ich bitte dich, komm mir nahe. Du siehst, wo ich verletzt wurde. Du siehst, wo das Leben mir rau mitgespielt hat. Du siehst, wo ich enttäuscht worden bin, wo ich gedemütigt wurde. Herr, sei du mit mir auch in diesen Demütigungen und Verletzungen. Und Jesus hat am Kreuz die Arme ausgebreitet, um dir zu zeigen, komm. Und er ist dann vom Tode auferstanden, um dir zu zeigen, du kannst deine Vergangenheit hinter dir lassen. Und dein alter Mensch ist begraben in Christus Jesus. Gott schenkt dir ein neues Leben. Du wirst von Neuem geboren. Und ich bete noch ein drittes Mal. Herr Jesus, ich lasse das Alte hinter mir. Ich lasse das alte Leben liegen am Fuß seines Kreuzes. Ich strecke die Arme zu dir aus. Und du hebst mich hoch. Und ich darf mit dir auferstehen in ein neues Leben. Die Frage, wer bin ich eigentlich, wird beantwortet, wenn du deinem Schöpfer begegnest. Wie das im Psalm 139 schon deutlich wird. Und deine Identität wird erneuert und geheiligt, wenn du dein Leben Jesus Christus gibst. Und ich spreche euch jetzt allen zu, einen Vers aus dem 2. Korinther 5, Vers 17. Und die Bibel, Gottes Wort, sagt uns, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen.